Radio 1. 2 auf 1. Mit Sven Oswald und Daniel Finger.
Und die fragen sich, ist es wirklich sinnvoll, Messersuche mit Stichproben durchzuführen? Naja, schönen guten Morgen zusammen.
Morgen.
Wanda, wir sind verloren. Und wir sind 2 auf 1.
Aber ein bisschen verloren sind wir auch, oder?
Ja, 9 Uhr 9 ist es. Sie hören uns, also 2 auf 1. Unser Thema heute wird Fall sein.
Wir hören uns übrigens auch.
Ja, über Kopfhörer.
Ich weiß nicht, was passiert ist. Wer wurde ausgewechselt am Samstag, dass nicht mehr mein Kopfhörer geklaut ist? Also seit 2 Wochen oder so, glaube ich, finde ich jedes Mal den Kopfhörer da, wo er sein soll.
Und hier ist noch einer. Und zwar noch einer von den Guten. Also von den Weichen.
Meinst du, es hat uns einfach jemand mal noch einen Kopfhörer spendiert?
Das glaube ich nicht. Ich meine, der RBB muss sparen, da wird nicht einfach noch ein Kopfhörer da sein. Wahrscheinlich haben sie ein Programm zugemacht, wir haben es nicht gemerkt, da sind Kopfhörer frei geworden.
Nee, ich hab einfach nur gedacht.
Warte, sind noch alle Mitarbeiter da?
In einer Nacht- und Nebelaktion könnte ja auch ein Kollege mal andere hier im Haus besucht haben, bei Antenne oder Fritz. Vielleicht steht da jetzt irgendjemand und sucht seinen Kopfhörer.
Ja, vielleicht sind die auch so schlau und haben im Netz mal so einen Deal-Alarm eingerichtet und gesagt, oh, der kostet jetzt nur noch ein Drittel, dann nehmen wir 3.
Nee, das muss ja alles, da gibt's ja Budgets. Das wird ja alles vorher geplant, Beschaffung und so. Da kann man nicht einfach mal wie du mit einem Deal-Alarm und einem eBay-Snack sitzen. Das geht nicht. Das passiert hier nicht. Das wäre sicherlich ein Fall für die Revision. Und Fall ist übrigens auch unser Thema heute.
Ja, und im Fallen bist du ja, obwohl weiß ich gar nicht.
Fall, mein Lieber.
Ja,
klar,
aber,
man kann das jetzt substantivieren. Fällt, aber
dann ist das ja auch ein
das
Fall.
Das stimmt.
Und ich wollte sagen, der Fall des Herrn F aus B an der S, ja?
Ja.
Vielleicht sogar aus S an der S.
Ja.
Nee, S an der H.
Jetzt du, lass dir einfach Zeit.
Das ist ja meine Sendung.
Vielleicht kommt da noch eine Frage.
Ich fahre doch die nächste Musik. Ich habe doch gar keinen Stress hier.
Ja, das stimmt.
Gut, wenn ich jetzt 20 Sekunden nichts sage, meldet sich der Schaltraum und sagt, ihr sendet nicht mehr. Aber egal. Nee, was ich sagen wollte ist, du bist schon ein bisschen schusselig. Ne?
Also
überhaupt nicht. Ja, so ganz leicht. Aber du fällst nicht wirklich hin, oder? Also du gerätst gerne mal ins Straucheln, aber ich glaube, ich habe dich noch nie fliegen sehen.
Also ich bin in meinem Leben schon gefallen.
Ja, aber nicht häufiger als jeder andere, würde ich sagen.
Nee, also ich bin, schusselig sein ist ja auch eher, man stellt die Kaffeetasse neben die Tischplatte.
Ja.
Dann fällt die.
Ja.
Ja, also ich habe da sozusagen meine Leute oder besser gesagt meine Dinge.
Du stößt auch mal irgendwo ran und dann so dieser typische Moment.
Genau, aber das liegt tatsächlich auch noch an was anderem.
Kannst du dieses einmal machen? Ja, ich erinnere mich.
Ich trage ja abwechselnd Brillen, Kontaktlinsen und so weiter und so fort. Und jedes Mal ist die Optik ein bisschen anders. Das heißt, es ist kein Witz. Du hast wirklich so ein paar Zentimeter im Nahbereich, die sich ändern. Ja. Und dann ist da eben was näher oder weiter weg.
Fachfrage.
Ja.
Warum dann? Also wenn dich das wirklich
ist schnell erklärt.
Ja.
Es ist schnell erklärt. Ich bin ja ein leichter Allergiker und wenn die Augen dann belastet sind und jucken und so, dann kann man in dem Moment keine Kontaktlinsen tragen. Sonst würde ich jeden Tag immer nur Kontaktlinsen tragen.
Muss man denn an den anderen Tagen Kontaktlinsen tragen?
Ja.
Okay, gut.
Sorry, ja, weil zum Beispiel, Fehler. Wenn du baden gehst, musst du die Brille abnehmen, dann ist es so, ich finde, Kontaktlinse sieht besser aus. Es ist tatsächlich, die Sicht ist crisper, weißt du?
Crisper, Alter.
Also crisper ist ja schon fast bei Gen optimiert.
Also die ist jetzt crisper krass schon,
oder? Die ist crisper krass, genau. Ja. Nee, also das ist, weißt du, aber das kannst du als einigermaßen okay-sichtiger natürlich nicht nachvollziehen.
Ich hab Linsen.
Ja, aber immer die gleichen und nicht zu stark und so. Die pass auf, mit den Dioptrien, die du hast, habe ich mal mit 8 angefangen. Also erzähl mir nichts von Linsen.
Ich bin also Dioptrien-Newbie.
Genau, ich habe quasi schon Kontakt Erbsen.
CRISPR Cross. Wieder viel gelernt, aber ich mache jetzt trotzdem mal ein Liedchen, damit Sie da draußen erfahren, was wir wirklich zum Thema Fall vorhaben.
Ja, vielleicht erzählen wir Ihnen das gleich sogar.
Vielleicht. Die Pixies, here comes your Min. Also, zwei auf eins. 9:21, Sie hören 2 auf 1 und unser Thema heute ist Fall.
Schon seit dem 16. Jahrhundert werden in der Medizin Fallberichte vorgenommen, um besondere Einzelfälle zu untersuchen und zu beleuchten. Wie würde es bei den 3 Fragezeichen heißen? Ein spezial gelagerter Sonderfall. Aber wie aussagekräftig sind solche Fallberichte eigentlich? Das besprechen wir mit dem Neurologen und Medizinjournalisten Dr. Magnus Heyer, auch ein ganz besonderer Fall. Schönen guten Morgen, Magnus.
Morgen, Magnus.
Morgen.
So, jetzt erzähl mal, wann wird denn so ein Fallbericht in der Medizin überhaupt erstellt?
Naja, wenn du irgendwie eine Besonderheit beobachtest, wenn du irgendwas Ungewöhnliches beobachtest, vor allen Dingen dann, wenn deine Behandlung ungewöhnlich erfolgreich war.
Ah, na nun, das hat geklappt, ja, so die Nummer.
Ja, genau. Und Fallberichte sind ja auch ganz verführerisch. Also Fallberichte liest man gerne und dort wird eben etwas, ja, wird ein Fall beschrieben und man muss sich aber da ganz, man muss sich einfach ehrlich machen, nee, ehrlich machen ist so ein Anglizismus, ne? Man muss ehrlich zu sich selber sein.
Und nee, ich glaube nicht, dass es make oneself honest im Englischen gibt.
But something makes sense.
Ja. Aber das, Magnus, wir wollen jetzt nicht sagen wir mal, falsche Vorstellungen von Sprache sprechen, genau. sondern okay.
Über falsche Vorstellungen von Fallberichten.
Genau. Man muss sich also ehrlich machen.
Man muss sich ehrlich machen und man muss sich einfach vor Augen führen, ein Fallbericht ist ein Einzelfall. Und ein Einzelfall hat natürlich immer nur eine sehr, sehr, sehr geringe Aussagekraft. Mhm. Und ich kenne halt Beispiele von Ärzten, die von sich selber verführt werden, insofern, als dass sie dann, ich behandle dich in irgendeinem Bereich ungewöhnlich und ich bin erfolgreich. Und dann wird dieser Fall entweder gar publiziert, also da müssen gewisse Kriterien erfüllt sein. Also wenn du von dir selber von deinem Erfolg besoffen bist, reicht es nicht aus. Aber er wird zumindest weitererzählt. Und wie gesagt, ich glaube, dass der Begriff verführerisch bei Fallberichten nicht die falscheste Vokabel ist. Einfach, weil man einem Einzelfall sehr gerne glaubt, auch wenn das häufig falsch ist. Denn wer kann ausschließen, dass es einfach ein eine Zufallsverbesserung war, die auch ohne deine Behandlung eingetreten wäre. Und insofern ist ein Fallbericht auch ein Problem.
Okay, aber nicht nur fürs Ego wichtig, sondern was lernen wir aus Fallberichten?
Naja, wir lernen schon, also ich habe euch 3 Fallberichte mitgebracht, wenn ich darf.
Ja, gern.
Und aus denen lernt man eben sehr unterschiedliche Dinge. Also einen Fallbericht, das ist einer, den habe ich relativ am Anfang des Studiums gehört. Das war eine junge MS-Patientin, weiblich. Und die bekam die Erstdiagnose MS, Multiple Sklerose. Sie hatte einen Schub. Und dann hatte sie ihrerseits so anekdotische Fallberichte vor Augen, die man vielleicht in der Apothekenrundschau liest oder die man möglicherweise im Bekanntenkreis hört von Leuten, von MS-Patienten, die nach kurzer Zeit im Rollstuhl saßen und nichts mehr machen konnten. Nur, man darf nicht vergessen, es gibt andere MS-Patienten, die siehst du aber nicht, die sitzen nicht im Rollstuhl, die leben ein normales Leben. Aber die siehst du nicht. Und in diesem Fall war es so, dass die Frau mit diesen Bildern vor Augen ihre Familienplanung ad acta gelegt hat, ihre Karriereplanung ad acta gelegt hat und aber keinen weiteren Schub bekam, zumindest nicht in den ersten 10 Jahren daraufhin. Das heißt, sie hat aufgrund einer Diagnose, die eigentlich gar keine Relevanz hatte für ihren wirklichen Verlauf, ihr gesamtes Leben verändert. Mhm. Und aus diesem Fallbericht habe ich die Konsequenz gezogen und die anderen, die zugehört haben, auch. Wenn du einen Patienten über eine Krankheit wie diese aufklären musst, die sehr unterschiedliche Verläufe hat, dann mach eine sehr optimistische Aufklärung und geh einfach vom besten Verlauf, vom bestmöglichen aus für die weitere Planung. Wenn es schlechter läuft, muss man es korrigieren. Aber stell dir vor, man korrigiert es, wenn es gut läuft.
Das ist aber nicht der Grund, warum so viele Mediziner immer Leuten nicht reinen Wein einschenken, wenn es darum geht, wie schlecht ihre Prognose eigentlich ist, oder? Weil das wäre ja, das, sag mal, irgendein Bias hat ja jeder. In deinem Fall ist es ein jetzt sehr positiver Bias.
Naja, also reinen Wein einschenken klingt wie eine, wie soll ich sagen, alternativlose Verhaltensweise. Nur bei schweren Krankheiten gibt es immer sehr, sehr unterschiedliche Verläufe. Und wenn ich dir jetzt drastisch erzähle, wo das hinführen kann, dann lüge ich ja auch, weil ich den positiven Verlauf ja dir vorenthalte.
Und trotzdem tendieren ja Mediziner eher dazu, also aus meiner Erfahrung, eher lieber das Schlechteste zu sagen, so nach dem Motto, man kann sie nachher nicht belangen, dass sie irgendwas nicht gesehen hätten oder so. Ne?
Exakt, Moment, exakt ist das Problem. Das ist auch ein juristisches Problem. Aber der positive Verlauf, wenn man den verschweigt, dann nimmt man dem Patienten im Grunde auch die Chance, es wirkt ja. Also es hat ja eine Wirkung, wenn ich dir eine ganz negative Diagnose gebe. Es hat eine Wirkung auf deinen Verlauf so oder so. Und insofern muss man die Spannweite schon sehr deutlich machen.
Jetzt sind wir Menschen ja nicht so wahnsinnig gut da drin, Statistiken als real anzuerkennen. Was ja auch der Grund ist, warum Journalisten, wenn sie Artikel schreiben, immer Einzelfälle suchen, Einzelschicksale, an denen sie irgendwas festmachen wollen.
Genau,
weil das größere,
szenisch ein.
Genau, ja. weil das der größere Bild, nämlich das größere Bild, nämlich 32% aller Menschen hier in dieser Lage geht schlecht und so weiter, das ist schwierig. Das gleiche Phänomen haben wir natürlich auch in der Medizin. Ein Fallbeispiel vorzustellen, egal wie ein gutes wie ein schlechtes, bedeutet natürlich auch immer im Kopf dann tatsächlich genau daran zu denken und sagen, so ist die Krankheit und in Wirklichkeit ist die Wirklichkeit eben viel komplexer.
Genau. Ich muss auch den Fallbericht verstehen. Ich habe noch ein Beispiel, wenn ich darf. Älterer Mann, männlich, mit grünem Star, also einem erhöhten Augeninnendruck. Und jetzt bekommt er zwei Dinge. Also er bekommt es gibt ein neues Medikament, ein sündhaft teures Medikament. Okay, das bekommt er verschrieben. Gleichzeitig ist er so einem Freak im Internet aufgesessen, der sagt, dass man grünen Star, Augeninnendruck, mit Nahrungsergänzungsmitteln, mit ganz bestimmten heilen kann.
Na klar.
Bestellt sich also aus dem Netz diese sehr, sehr, ebenfalls sehr, sehr teuren Nahrungsergänzungsmittel.
Zahlt ihr aber selber?
Zahlt er selber. Und der grüne Star wird besser, wird tatsächlich besser.
Aber er nimmt dann, beides, ja?
Er nimmt beides. Und er erzählt, nein, aber für ihn ist vollkommen klar, dass die Nahrungsergänzungsmittel diejenigen sind, die ihn geheilt haben. Nicht geheilt, aber die seine Sache besser gemacht haben. Das ist auch so ein Case Report, das ist einfach ein Missverständnis. Aber dieses Missverständnis wird weitergetragen und führt dann dazu, dass zahlreiche weitere Patienten dann eben glauben, dass Nahrungsergänzungsmittel gegen grünen Star helfen. Tun sie nicht. Hm. In Kombination mit dem Medikament, ja. Ohne Medikament, null. Mhm. Aber das hat keinen Einfluss auf die Selbstwahrnehmung. Also man kann diese Dinge missverstehen und dann auch weiter verbreiten. Und das ist natürlich desaströs.
Ich habe auch einen Fall, und zwar ein Fallbeispiel. Musik hilft gegen ausufernde Interviews. Den Beweis treten wir gleich an. Vielen Dank, Magnus Heyer.
Dankeschön.
Genau, was ich noch erzählen wollte. Die Musik.
Magnus, ganz mit den Streets. I love you more than you like me. Tschüss.
Ciao.
Radio 1. Nur für Erwachsene.
Um 9.47 Uhr bei 2 auf 1.
Hast du Fussel im Mund oder
was? Ich habe versucht, zu sagen. Aber unser Thema heute ist Fall.
Richtig. Und während unser Eins mit dem Kajak auf dem Gewässer, gerne auch auf dem wenig strömend, wenn nicht sogar ruhig dahinliegenden, ins Straucheln gerät, weil es ist ja nicht so einfach, das Ding gerade zu halten. Gerade das Einsteigen ist so ein Knackpunkt. Oder sich gerne auch mal auf engen Fliesen im Spreewald quer verkeilt.
Sagen wir mal so, Kajak, da ist Kajak schon die Schwierigkeit.
Ja. Gibt es aber andere, die haben ganz andere Dinge damit vor. Manche von ihnen, die fahren mit dem Kajak auch gerne mal einen Wasserfall runter. Einer von denen ist der Autor und Filmemacher Olaf Obsommer. Er hat viele seiner Fahrten dokumentiert in Filmen wie Die Legende des Muxu und Eisiger Tanz am Götterfall. Über seinen Sport wollen wir jetzt mit ihm sprechen. Schönen guten Morgen, Olaf.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Olaf, seit wann bist du mit dem Kajak unterwegs?
Ja, die ersten Einflüsse kamen durch den Nabelschnur von meiner Mutter.
Ach, erzähl, war die eine bekannte Kajakistin?
Ja, sie war mal westdeutsche Meisterin im Kajak-Zweier.
Okay.
Genau, richtig. Und dann hat sie halt auch, als sie mit mir schwanger war, ist sie dann schon über den Rhein geschippert.
Und jetzt ist es natürlich so, viele Kinder rebellieren gegen die Eltern und sagen, niemals gehe ich ins Kajak, ich werde, keine Ahnung, Kunstturner oder so. Das war bei dir aber nicht so, dir hat es gleich gefallen.
Ja, mich hat das direkt mitgenommen und ich bin auch dabei geblieben. Natürlich gab es auch mal Phasen, wo man jetzt keinen Bock hatte und dann die Eltern schon gesagt haben, jetzt gehen wir aber im Grunde, mein Bruder hat dann auch aufgehört, als er 19 war, der hat immer keine Lust mehr, aber ich bin mit Leidenschaft dabei geblieben.
Okay, also du hast den Sprung aufs Motorboot nicht geschafft, als du die Möglichkeit hattest, alt genug zu sein, einen Schein zu machen. Okay, pass auf, ich will es nicht verurteilen, aber trotzdem wolltest du ja schnell werden und weil man so schnell nicht paddeln kann, dachtest du, ja dann fliege ich halt da runter oder wie kam es zum Wasserfall?
Ja, du hast sicher, der freie Fall ist ja sicherlich faszinierend. Ne? Allein, wenn man jetzt in Freibädern schon vom Sprungturm springt, vom 10-Meter-Sprung, das kennt vielleicht jeder noch, als er kleiner war, die erste Überwindung und dann der freie Fall und dann das erhabene und schöne Gefühl nach dem Bauchplatscher. Das ist sicherlich die Faszination vom Kajakfahren. Mich hat natürlich dann immer auch das Abenteuer und auch natürlich das extreme Wildwasser angezogen. Mhm. Dazu gehört das Fahren von Wasserfällen.
Also Olaf, man muss ja sagen, es ist total schön, irgendwie einen gesunden Körper zu haben, ohne Brüche und auch alles bewegen zu können. Wie sicher ist man, wenn man anfängt, Wildwasser zu fahren und Wasserfälle quasi runter zu gleiten, zu springen, zu taumeln, was auch immer, dass man unten heil ankommt?
Ja, das Problem, das hat mal ein der vierfache Extremkajak-Weltmeister Sam Sutton hat das mal treffend auf den Punkt gebracht. Der hat gesagt, wie will man üben, einen 20 Meter Wasserfall zu fahren, Man muss halt einfach fahren. Man kann das vorher nicht üben.
Ja, man könnte am 2 Meter Wasserfall anfangen. Also.
Ja, cool. Es ist natürlich, man kann sich klein steigern. Also grundsätzlich ist sich erstmal die körperliche Substanz und welchen Trainingszustand der Körper ist eigentlich entscheidend. Also Wasserfall zu fahren, habt ihr schon treffend beschrieben, das geht einfach aufs Gestell, aufs Material. Und das macht nur Sinn, wenn man den Körper auch vorbereitet hat. Das
also.
Ist nichts für jemanden, der meint, ich will mal eben Wasserfall runterspringen.
Unverwundbarkeit hilft, habe ich verstanden. Was war denn so der höchste Wasserfall, den du mit deinem Kajak, sagt man da, runtergefahren, gesprungen, gefallen, abgestürzt? Was ist da der Fachterminus?
Ja, gesprungen, geflogen, 20 Meter war mein höchster. Der Wasserfall-Weltrekord liegt übrigens bei 54 Meter, aber jetzt auch schon seit 10 Jahren.
Okay, aber der da unten ankam, hat überlebt, ne? Und war jetzt nicht ein Haufen, ein Sack voll Knochen oder so.
Nee, war kein Brei. es gibt, also hat mich auch gewundert, dass der Mann das überstanden hat, aber der hat mittlerweile tatsächlich 7 Befahrungen bekommen, dieser Wasserfall. Und alle haben überlebt. Nein, das ist jetzt berechtigter Einwand.
Olaf, bevor wir dich nach deinen Filmen fragen, weil das ist ja, da kannst du ja schon mindestens 2 Dinge, wir können ja nur ein halbes Ding hier nämlich im Radio sprechen, aber verrate uns doch nochmal aus der Sicht eines technisch sehr guten, aber auch sehr gut trainierten Menschen, wie ist das, wenn du dich so einem Wasserfall näherst? Was versuchst du zu tun, was versuchst du zu lassen? Wie schaffst du es dann eben wirklich gut unten anzukommen?
Ja, man ist in einem, also jetzt nicht im Negativen betrachtet, aber man ist in einem Tunnel drin, also jetzt mental in einem Tunnel. Ne? In dem Moment gibt es natürlich nur den Wasserfall und wenn man was anderes denkt, dann klappt das meistens auch nicht, weil man so viel konzentriert sein muss und die Entscheidungen ja auch in einem Bruchteil von Sekunden getroffen werden bei der Befahrung, also gerade jetzt beim Absprung über die Wasserfallkante, das ist ja nur eine halbe Sekunde und da muss man natürlich dann den richtigen Paddelschlag auf der richtigen Seite mit dem richtigen Kraft und auch Einsatz der Hüfte. Das geht jetzt sehr ins technisch, aber das ist schon, hängt sehr viel zusammen, dass man dann gut in die Flugphase kommt und dann kommt natürlich noch nach der Flugphase die Landung.
Ja.
Und die Landung sich das Entscheidende, dass man dort man sagt, so einen Winkel zwischen 70 und 80 Grad eintaucht. Weil wenn man zu flach eintaucht, dann staucht man sich natürlich die Wirbelsäule dann unter Umständen.
Mm-hmm. It's not the fall that hurts, it's when you hit the ground oder the water in dem Fall. Genau. Olaf, jetzt machst du Filme. Also jeder kann sich ja mittlerweile mit einem Saugnapf eine GoPro auf den Helm bappen, aber die Filme kann danach ja keiner gucken wegen Übelkeit. Wie kriegst du das hin, dass da brauchbares Material rauskommt? Wie groß ist dein Team?
Ja, das ist unterschiedlich. Oft bin ich ganz alleine, ne? Manchmal auch zu zweit. Also es ist ja auch ein Sport, wo jetzt nicht unbedingt so die Finanzkraft drinsteckt. Und das mache ich eigentlich meistens alleine alles.
Wow.
Das klappt eigentlich ganz gut. Ja.
Er macht alles alleine und es klappt eigentlich ganz gut. Auch Sie können mit einem Kajak einen 20 Meter Wasserfall runter. Nur nicht,
sollten Sie aber nicht.
Nur nicht springen und gesund ankommen. Aber Olaf Obsommer kann das und er macht auch noch Filme darüber. Mehr über ihn und seine Arbeit finden Sie unter www.obsommer.de. Olaf, herzlichen Dank und viel Erfolg weiterhin.
Guten Flug weiterhin, ne?
Ja, danke schön. Ich hänge vielleicht noch eins dran für die Leute, die zuhören. Der Schmerz vergeht, der Ruhm bleibt.
Alles klar. Achso, noch ein kleiner Tipp für dich. Freier Fall ist geil, aber nur, wenn es ein freiwilliger freier Fall ist.
Ja, auch, ja.
Tschüss, Olaf.
Tschüss.
Alles Gute euch. Ciao.
Radio 1. 2 auf 1. Mit Sven Oswald und Daniel Finger.
Schönen Morgen zusammen.
Moinsen.
Kack Motherfucker, also heißt die Band, die jetzt kommt. Ja, ja. Der Song heißt Galapagos. Mhm. 10 und 13 ist es, Sie hören 2 auf 1. Unser Thema heute ist Fall.
Und wir reden ja nachher noch über einen Kriminalfall, allerdings aus einem Buch. Ich erinnere mich, dass meine Kinder, als sie klein waren, immer Detektive spielen wollten, was hauptsächlich darin bestand, dass sie mit Notizbüchern und Stiften irgendwo sich hinter einen Busch gesetzt haben und aufgeschrieben haben, wann welche Leute vorbeigehen. Also die sie natürlich nicht kannten.
Und auch schreiben konnten sie wahrscheinlich noch
doch,
nicht.
Doch, das konnten sie.
Ach echt?
Und sie haben, ja, natürlich.
Ich habe mit 16 andere Sachen gemacht.
Ja, du, natürlich. Nämlich die dritte Klasse. Aber und Autokennzeichen aufgeschrieben haben. Von allen möglichen Autos, die in der Straße geparkt haben und so. Und natürlich ohne Sinn und Verstand. Haben deine Kinder das auch gemacht? Oder haben die es so weit nicht gebracht mit ihrem Ehrgeiz?
Die hatten eine kurze Detektivphase. Phase, aber die ist, die fußte jetzt gar nicht so sehr auf drei Fragezeichen Kids, weil da hören die ja anderen dabei zu.
Nein, meine haben das auch völlig freiwillig ohne Einfluss gemacht.
Aber bei uns war das eher so inspiriert durch irgendein unüberlegtes Geburtstags- oder Weihnachtsgeschenk, nämlich so ein Detektivset-Kasten. Natürlich mit so Fingerabdruckpulver. Das heißt, wir hatten überall diesen scheiß schwarzen Staub in der Bude. Zum Glück nur eine kurze Phase, wo sie dann
Detektive danach wurde das Haus abgerissen und neu gebaut und dann...
Nee. Das sind halt so, sieht aus wie Schmauchspuren an der Wand. Aber ist okay. Eine gewisse Patina, wenn Kinder im Haus sind.
Du darfst da nur keinen erschießen.
Nein, natürlich nicht.
Weil sonst die Ermittler werden völlig verrückt.
Hab, ist ja völlig egal.
Ja, genau.
Nee, die waren eher so unterwegs, dass sie irgendwie und gerne immer noch Comedian, Zauberer und Artistenshows machen.
Also das ist eine Show. Ganz schrecklich, so Comedian-Shows,
oder? Schau. Es ist total unterschiedlich. Also manchmal ist es so, also ich kann ja auch The Office oder Stromberg nicht gucken, weil ich ja so Fremdschämen habe. Mhm. Das ist der Moment, wo meine Frau sich dann vor Lachen wegschmeißt und sich wie Bolle amüsiert und wo ich vor Schmerzen wippend im Sessel sitze. Aber ich war auch schon mal Teil einer solchen Show. Und zwar war das eine Zaubershow und da habe ich mich weggezaubert. Mhm. Und es war eigentlich so, dass ich hinter einem Tuch irgendwie dann wegkriechen musste und man mich aber gesehen hat, was also richtig blöd war. Weil man hat halt den dicken, schweren Oswald wie raupengleich bei dem Versuch beobachten können, wie er aus der Szene krabbelt. Das war uncool.
Aber Sven,
ja?
Du warst dann wenigstens raus. Also alle anderen mussten weitergucken, sich die schlechten Zaubertricks...
Aber das Schlimme ist, weißt du, diese gesamte Show war so mittel. Aber alle erinnern sich nur noch daran, wie ich versucht habe, mich elfengleich aus der Szene zu stehlen.
Du, also sagen wir mal so, dann würde ich sagen, sollen deine Kinder mal was Anständiges lernen? Mhm. Ne? Und du hast ja jetzt deinen Job.
Na, gestern also waren wir in World of Warcraft im Schlachtzug, da haben die sich gar nicht so blöd angestellt. Da kann auch sehen, kann auch was werden.
Du, E-Sports ist ja auch ein Markt. Ja. Und du kannst einfach als Zauberassistent in Zukunft nebenbei jobben. Das ist doch gut.
Ja. Ja. Wie eine Elfe oder wie das Tier mit dem Rüssel heißt.
Ja, das heißt Zwölfe.
Ah. Elvis Costello war das mit The Other Side of Summer. Es ist 10.19 Uhr, Sie hören 2 auf 1. Unser Thema heute ist Fall.
Und jetzt, Sven, gibt es für dich was ganz Besonderes. Ich habe mit Ulrich Brohm gesprochen. Er ist Museumsleiter des Museumsdorf Hösseringen. Und falls du das nicht kennst, Hösseringen liegt in der Lüneburger Heide, der Ort, an dem du deine ganze Kindheit verbracht hast. Was dir wahrscheinlich damals nicht begegnet ist, ist eine historische Wolfsfalle. Die gibt es aber in dem Museumsdorf. Und ich habe mit Herrn Brohm gestern gesprochen und wollte von ihm wissen, was dort eigentlich los ist in dem Dorf und wie die Falle aussieht. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Dann erzählen Sie uns doch erstmal dieses Museumsdorf. Wie müssen wir uns das vorstellen? Wie groß ist das? Was passiert da?
Ja, das Museumsdorf Hössering liegt in der Lüneburger Heide im Landkreis Uelzen. Und wir zeigen in 30 historischen Gebäuden das ländliche Leben und Arbeiten in der Lüneburger Heide in der Zeit von ungefähr 1500 bis heute.
Okay, super. Also Sie sagen in ungefähr 30 Gebäuden. Sind das alles Gebäude, wo auch was gearbeitet wird? Oder gibt es da auch, sagen wir mal, einfach nur normale Wohnhütten?
Also das ist eine Mischung. Wir haben sowohl normale Wohngebäude als eben auch Werkstätten. Wir haben zum Beispiel eine Schmiedewerkstatt mit einer noch historischen Einrichtung, in der auch tatsächlich noch gearbeitet wird. Wir haben eine Scheune mit einem Webstuhl, an der dann eine Weberin sitzt. Wir haben aber auch natürlich Werkstätten, die nur ausgestellt werden, weil die historische Einrichtung dann einfach zu wertvoll ist, als dass man damit dann noch richtig arbeitet. Aber wie gesagt, wir haben eine ganze Mischung. Wir haben Wohnhäuser, wir haben Ställe, wir haben Schuppen, wir haben einen Lokus, wir haben Werkstätten, also alles das, was so zu einem Dorf dazugehört.
Einschließlich vor allem einer Wolfsfalle. Und jetzt ist es ja so, wir in Brandenburg sehen manchmal wieder Wölfe, die aus Polen in unsere Richtung gewandert sind. Bis in die Heide kommen die, glaube ich, nicht. Das ist also mehr ein Anschauungsobjekt. Doch. Die kommen zu Ihnen.
Also die Wölfe sind auch schon in der Lüneburger Heide angekommen. Und wir haben in der Nähe des Museumsdorfes ein Wolfsrudel.
Großartig. Jetzt haben Sie aber wahrscheinlich nicht gegen das Rudel die Falle gebaut, oder doch?
Nein. Also die Falle wurde schon vor der Ankunft der Wölfe, auch in Sachsen, wurde also schon vorher gebaut. Mhm. Und zwar ist sie Bestandteil eines sogenannten Heideentdeckerpfades. Also wir haben auf dem Gelände eine kleine Heidefläche und durch diese Heidefläche zieht sich dieser Lehrpfad, der an 19 Stationen etwas zur Geschichte der Kulturlandschaft Lüneburger Heide erzählt. Mhm. Und ein Thema ist eben auch die Wölfe in der Lüneburger Heide. die es hier eben lange Zeit gegeben hat, die ja ungefähr Ende des 19. Jahrhunderts ausgerottet worden sind. Und der letzte Wolf in der Lüneburger Heide ist 1982 noch geschossen worden. Das war allerdings wirklich dann eine Wölfin, die also vom Osten her eingewandert ist. Also Population hatten wir zu der Zeit schon lange nicht mehr.
Ja, aber trotzdem, ist noch nicht so lange her. Sie sind gut gewappnet, wenn das Rudel kommen sollte, weil es gibt jetzt diese historische Wolfsfalle. Ich nehme an, dass die früher sehr wichtig war und wahrscheinlich gab es davon auch sehr viele. Wie sieht so eine Falle aus?
Ja, also das ist eine sogenannte Wolfsgrube. Das ist eben eine Grube, so rund 4 Meter tief, 2,5 Meter im Durchmesser, mit senkrechten Wänden aus Holz, also tief genug, damit er eben ein Wolf, der da reinfällt, nicht wieder rausklettern kann. Mhm. Und in der Mitte dieser Grube steht ein Pfahl mit einem Wagenrad. Und auf diesem Wagenrad hat sich dann also der Köder befunden. Das war in der Regel ein lebendes Tier, also zum Beispiel ein Schaf oder auch eine Ente. Und dann hat man also die Grube mit Reisig abgedeckt, hat dann eine Schleifspur mit Aas gelegt, die den Wolf zu dieser Falle geführt hat. Und wenn dann der Wolf eben auf dieses Reisig getreten ist, um an den Köder auf dem Wagenrad zu kommen, dann ist er eben eingebrochen und war dann in dieser Grube gefangen.
So, jetzt alle Tierfreunde sind entsetzt. Reden wir doch erstmal über den Köder auf dem Wagenrad. War das Wagenrad sozusagen parallel zur Erde? Ging es dem Schaf, was da war, gut, außer wenn der Wolf sich näherte? Oder war das da irgendwie...
Nein, also dieser Pfahl ist so hoch, dass der Wolf eben nicht an den Köder kam. Mhm. Also selbst wenn er dann hochsprang, konnte er dann nicht rankommen. Das war ja der Sinn der Sache.
Klar.
Sondern der sollte ja eben springen und dann in die Grube fallen. Deswegen, okay. Man hatte zum Teil auch Aas benutzt.
Ja.
Aber so ein lebendes Tier war natürlich noch für einen Wolf dann auch interessanter.
Jetzt kommt es zum Wolf. Der sieht da ein Tier oder riecht das Aas. Er springt und fällt in die Grube. Ich nehme an, das ist dem Wolf nicht besonders gut bekommen. Also wahrscheinlich waren die Tiere da schon in einem erbärmlichen Zustand, wenn die erstmal in der Grube
waren. Naja, also oder? Er ist dann in dieser Grube gefangen gewesen und dann konnte man ihn eben töten.
Okay.
Ja, man hat ihn ja gefangen, um ihn zu töten. Das war der Sinn und Zweck des Ganzen.
War das für einen einzelnen Wolf, wenn man jetzt gemerkt hat?
Ja.
Ah ja, okay, das war jetzt, man konnte nicht ein ganzes Rudel damit fangen.
Nein, also diese Falle war für einen einzelnen Wolf, denn selbst wenn sich da mehrere Wölfe dieser Falle näherten, wenn einer reingefallen ist, dann sind die anderen sicherlich nicht da reingegangen. Mhm. Also dazu sind die dann auch zu schlau und zu vorsichtig. Ne?
Angenommen, das Wolfsrudel rückt ihren Museumsdorfbesuchern auf die Pelle. Das wäre heute doch auch wieder eine praktikable Art. Sie brauchen dann nur ein Schaf und ein bisschen Aas, oder?
Sagen wir mal so. Derartige Fangmethoden, die sind natürlich heute nicht mehr zulässig. Ne? Also das ist Tierquälerei, also sowohl für das Schaf, wie Sie ja richtig sagten, auf dem Wagenrad. Und im Grunde, nein, also sowas kann man heute natürlich nicht mehr machen. Sondern Sie wissen ja selbst, wenn also Wölfe freigegeben werden zum Abschuss, dann macht das eben wirklich jemand mit einem Gewehr möglichst kurz und schmerzlos. Alle anderen Methoden, die man früher so angewandt hat, die würden heute nicht mehr gehen.
Aber wenn Sie sich das angucken wollen, wie man es früher gemacht hat, als die Leute noch nicht so nett zu den Tieren waren, dann müssen Sie ins Museumsdorf Hössering. Vielleicht treffen Sie dort auch Dr. Ulrich Brumm, den Museumsleiter. Ja, und bald sind ja Sommerferien. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es da einige Ausflügler aus unserer Region auch zu Ihnen verschlägt. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Ja, das würde uns sehr freuen. Also wenn viele Leute unser Museum besuchen, es gibt ja viele andere Dinge noch zu sehen. Also ein Ausflug in die Lüneburger Heide und in das Museumsdorf Hössering lohnt sich auf jeden Fall. Und ich bedanke mich ganz herzlich, dass ich unser Museum bei Ihnen vorstellen konnte.
Sehr gern, Dankeschön.
Uhr 39 ist es, Sie hören 2 auf 1, unser Thema heute ist Fall.
Übrigens, nur weil du mir gerade sagtest, was jetzt dran ist, ich weiß das, bei mir stürzt ja, also das ist, wir sind ja beim RBB, das ist ja eine Qualitätsanstalt, das heißt, bei mir fällt immer nur die Hälfte aus.
Ach so.
Also wenn der rechte Monitor, der mir anzeigt, welcher Song gerade läuft, ausfällt, dann funktioniert das auf die App auf dem linken Monitor, die mir noch sagt, was gleich dran ist, wunderbar und umgekehrt.
Und wenn dein Sprachzentrum ausfällt, was hin und wieder passiert, kannst du dich immer noch elegant bewegen, oder?
Quod erat demonstrandum. Wir wollen gleich über freien Fall sprechen.
Ja, und zwar den endlosen quasi.
Oh, im Weltall. Ich habe früher ja immer ehrlich gesagt, mein Traumberuf wäre eigentlich Astronaut.
Ja?
Ja. Und ich finde, es hat immer noch wahnsinnig, also ist immer noch ein schöner Beruf.
Ja.
Ist immer noch ein schöner Beruf. Aber das Problem ist, es gibt so wenige Astronautinnen und Astronauten heutzutage, dass die erstens müssen die Wissenschaftler sein.
Mhm. Boah. Und fit müssen die sein.
Wissenschaft ist ja spannend, aber so eine Wissenschaftlerkarriere, oh. Ja. Ja, fit sein, okay, das ist einfach nur, weißt du, Personal Trainer, ein bisschen Zeit, das ist nicht
das Problem.
Könntest
du ja machen.
Aber dann, das ist auch alles so anstrengend.
Ja.
Also die haben total selten Zeit, da auf der ISS zum Beispiel einfach unter der Cupola zu hängen, also die Aussichtskuppel, mit einem Drink.
Ja.
Das finde ich aber...
Und dann, auch das Drink trinken und Zigarre rauchen auf der ISS ist wirklich kacke.
Den Drink trinken ist kein Problem.
Den kippst du in die Luft, dann schwimmst du den hinterher.
Nein, da gibt es verschiedene... So
ja, toll, ein Gin Tonic aus der Tüte.
Nee, kannst du mit dem Strohhalm trinken. Und ich meine, mal ehrlich, so ein Gin Tonic mit dem Strohhalm ist doch super. Gut, die Salz,
aber guck mal, überleg mal.
Die Salzbrezeln sind schwierig.
Ein Kilo da hochbringen kostet $10,000. Was meinst du, wie viele Träger Bier die damit hochnehmen?
Das weiß ich nicht, aber du siehst du, das sind ja meine Worte. Das ist einfach alles viel zu... Ne? Wunsch und Wirklichkeit gehen da einfach auseinander. Ja. Aber wenn ich mir vorstellen würde, also Trägerbier ist ja eh blöd, weil so eine Dose und dann schwappt es und so. Aber so eine schöne Trinkblase mit Strohhalm, Bier, eisgekühlt, dann hängst du unter der Cupola, hörst laut Metallica oder Wagner, eins von diesen brachialen Dingen.
Klassische Musik halt.
Das wäre schon gut.
Ja, nee.
Nee.
Nee. Also alleine abgestandenes Bier aus der Trinkblase fände ich dann schon nicht mehr so schön. Dann würde ich doch eher auf den Single Malt zurückgreifen.
Dann aber lieber, kleinere Trinkblase. Dann lieber Corona in deinem kleinen Gartenpool.
Aber hättest du mit dem permanenten Fallen kein Problem?
Nö. Du hast doch vorhin so schön gesagt, it's not the fall that hurts, it's when you hit the ground.
And when you do not hit the ground, it doesn't hurt, but doesn't you can get very evil in the Bauch. You know?
Ja, you have no idea how evil in the Bauch I can be.
Ja, ja.
Nee, ich denke, das geht weg. Nach ein paar Tagen muss das ja weggehen. Ich habe ja genug Gin Tonic und Bier und so, dann, das glaube ich, ist, das wird schon gut.
Zum Abschluss dieser grandiosen und minutiös vorbereiteten Moderation ein kleiner Witz. Was ist der Unterschied zwischen einem Fall aus dem 1. und aus dem 10. Stock eines Hochhauses?
Bitte?
Aus dem 10.
Boom.
Aus dem 1. Boom. Wie das mit dem ewigen Fallen ist, ohne auf den Boden aufzuschlagen. Darüber sprechen wir gleich.
Und zum Witz noch, ne? Haben wir alles schon mal besser gehört, nur nicht von dir.
Hm? Bist du fertig? Dann würde ich die Frau singen lassen.
Okay.
Die Atmosphäre glüht, hey Mann, lass uns gehen.
Freiraumwohnung, wir werden sehen. 10.46 Uhr ist es, Sie hören 2 auf 1. Thema heute ist Fall.
Um sich auf die Schwerelosigkeit im All vorzubereiten, können Astronautinnen und Astronauten bei sogenannten Parabelflügen im freien Fall, den die beinhalten, im Prinzip schon mal ein bisschen, ich würde sagen, so eine Art Schnupperkurs freier Fall machen. Aber den freien Fall gibt's dann eben nicht nur in der Parabel, sondern auch auf der ISS, da aber 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Warum die nicht schwerelos durchs All treibt, sondern dauerhaft fällt, das lassen wir uns von Volker Schmidt erklären. Er ist Horizons-Missionsleiter beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Schönen guten Morgen, Volker.
Hallo, Volker.
Guten Morgen zusammen, freue mich.
Volker, für uns Dummies erstmal ganz kurz, wo ist denn jetzt eigentlich der Unterschied zwischen freier Fall und Schwerelosigkeit?
Naja, freier Fall ist ja Zustand, und Schwerelosigkeit ist eine, wenn man so will, die Auswirkung eines freien Falls, nämlich ein Kräftegleichgewicht. Das kann man sich in ungefähr so vorstellen, die ISS fällt immer an der Erde quasi vorbei. Würde man da oben anhalten können und zum Beispiel per Astronaut auf die Waage gehen, dann würde man feststellen, man ist nur ungefähr 11-12% leichter. Also da ist immer noch viel, viel Schwerkraft. Und damit die ISS eben nicht abstürzt und nicht rausfliegt, muss sie genau in einer Höhe oder in der Höhe, in der sie ist, muss sie genau eine bestimmte Geschwindigkeit haben. Und das bringen die Raketen zustande, mit der man diese Bauteile da hochgeschafft hat und zusammenmontiert. Und dann fällt sie jetzt immer schön an der Erde vorbei. Und die Erdanziehungskraft und die Fliehkraft, die heben sich auf. Und dann ist der Körper quasi schwerefrei.
Mann, ich hätte doch Astronaut werden sollen. Auch wenn es so anstrengend ist mit der Wissenschaft, dann wäre ich 11% leichter. Also das ist genau die 11%, die ich gerne leichter wäre. Aber was würde denn jetzt tatsächlich passieren, wenn der Antrieb ausfällt? Fällt das Ding dann wie ein Stein auf die Erde?
Ja, also die ISS ist ja nicht angetrieben, sondern sie wurde einmal beschleunigt im Endeffekt oder durch die Raketen. Jede Umlaufbahn hat genau eine stabile Kreisbahngeschwindigkeit. Wenn man sie jetzt abbremsen würde, schon völlig richtig durch, sagen wir, Luftwiderstand oder irgendetwas passiert, dann würde sie Bahnhöhe verlieren und wenn man nichts tut, irgendwann abstürzen, weil sie in die dichten Luftschichten kommt. Und dann würde ein Großteil verglühen und die Trümmer auf die Erde fallen. Aber das ist zum Glück nicht der Fall, denn alle paar Monate wird die Bahn um ein paar Kilometer wieder angehoben. Man kompensiert damit eben Störungen durch eben Luftwiderstand, der da oben nicht null ist, und andere Elemente. Und das funktioniert seit 25 Jahren.
Mhm. Volker, in den letzten Monaten hatte ich immer wieder die Gelegenheit, ganz kurz mal für eine Millisekunde wahrscheinlich Schwerelosigkeit zu erleben, nämlich in fiesen, fetten Achterbahnen. Das ist doch ungefähr das gleiche Prinzip wie beim Parabelflug, nur eben nicht so lange, oder?
Ja, ganz genau, ganz genau. Wenn man da jetzt über einen Berg fährt sozusagen und
kurz bevor es richtig bergab geht,
geht's dann runter, bevor es richtig bergab geht, ganz genau. Da kommt einem so, kann man nur hoffen, dass man gut gefrühstückt hat, ne?
Oder lieber gar nicht.
Oder gar nicht, genau. Und exakt das Gleiche, ganz genau, für einen Bruchteil einer Sekunde. Und im Parabelflug hat man so 20 Sekunden. Da kann man viel machen, aber natürlich auf der Raumstation hat man das dauerhaft, das ganze Jahr über. Und da kann man sehr, sehr viele Experimente machen, Dinge, die man auf der Erde gar nicht machen kann.
Also wir haben gerade über die Übelkeit gesprochen. Wir haben auch darüber gesprochen, dass man maximal 20 Sekunden das Ganze ausprobieren kann hier auf der Erde. Wie ist das, wenn Astronautinnen und Astronauten auf einmal permanenten freien Fall erleben? Gibt es welche, denen so übel ist, dass sie sich davon nie erholen oder wo es, sagen wir mal, wahnsinnig lange dauert?
Ja, also erholen tun die sich schon. Es dauert aber bei einigen Menschen doch ein paar Tage, bis man sich daran gewöhnt hat, weil das ist ja herausfordernd für den ganzen Körper, ne? Also man verliert das Gleichgewichtssinn, den Gleichgewichtssinn. Das ist, natürlich hat man solche Sachen trainiert im Parabelflug, aber trotzdem, die Flüssigkeiten verschieben sich ins Körperinnere. Also das kann man vergleichen, so die Anpassungsphase wie mit der Seekrankheit. Ja, dann ist einem ein paar Tage übel und dann adaptiert sich der Körper, stellt sich drauf ein, aber es ist trotzdem, es dauert eine gewisse Zeit, bis man sich wirklich da akklimatisiert hat. Und das Gleiche gilt natürlich zurück auch. Wenn ich dann wieder am Erdboden bin, dann brauche ich auch eine gewisse Rekonvaleszenz. Und dann wirkt ja erstmal die Gravitation so nach einem halben Jahr Schwerelosigkeit. Und das ist doch ist schon. Also man kann da nicht gleich aufstehen und einen 100 Meter Lauf machen, das geht nicht.
Volker, wenn ich mich jetzt nochmal an diese Achterbahnsituation erinnere, also vielleicht diese Millisekunde, kurz Schwerelosigkeit, das ist ja so ein Moment. Astronauten, wenn die frisch nach oben fliegen, können die denn nachts überhaupt schlafen? Weil ich meine, wenn man so da ist dann
die machen genau diese Geräusche im Schlaf.
Ja. Meinst du? Also ich meine, schlafen die oder ist am Anfang erstmal drei Tage wach?
Ja, das ist eine gute Frage. Also da wird jeder ein bisschen anders reagieren. Vielleicht, das ist natürlich erstmal eine Reizüberflutung. Aber klar, die werden schon schlafen. Ob sie gut schlafen, ist die andere Frage. Da wird es auch sehr große Unterschiede geben. Aber die schlafen schon oder die schweben. Und dann gibt's ja diese zwei Fraktionen. Die einen schnallen sich eben an in ihrem Schlafsack an eine Wand. Und die anderen, die wollen eben eher etwas frei schweben in der Kajüte, ja, im Schlafsack. Also das ist unterschiedlich, aber schlafen tun die schon. Die Frage ist halt, wie gut passt man sich und wie schnell vor allen Dingen passt man sich an. Also da ist jeder Mensch anders und das ist auch ein Unterschied. Also oder kann passieren, dass wenn ich zweimal fliege, dass es zweimal unterschiedlich für einen selber ist, ja.
Sven Oswald ist auch schon mehrfach Achterbahn gefahren und seine wissenschaftliche Erkenntnis bezieht sich auf eine halbe Sekunde Schwerelosigkeit und Volker Schmid hat mehr zu bieten. Er ist Horizons Missionsleiter beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Mit ihm sprachen wir über den freien Fall. Dankeschön.
Hast du gerade Luft- und Raumfahrt gesagt?
Ich habe Luft- und Raumfahrt gesagt. Sehr das schön. Sind doch die immer sauber machen.
Wir rufen dich an, wenn es schneit, Volker. Vielen Dank.
Ciao. Schönen Sonntag.
Gleichfalls.
Radio 1. 2 auf 1 mit Sven Oswald und Daniel Finger.
Es ist 11.14 Uhr, Sie hören 2 auf 1. Unser Thema heute ist Fall.
Wenn Sie regelmäßig 2 auf 1 hören, dann kennen Sie unseren nächsten Gast. Isabel Rohner ist in keiner besonderen Reihenfolge Feministin, Krimi-Autorin, Schweizerin, Hedwig-Dom-Biografin, Frauenwahlrechtsspezialistin und Podcasterin. Gerade ist der neue Fall ihrer Heldin Lynn Kegel erschienen. Er heißt Kalte Sophie. Und diesmal bekommen nicht nur Männer ganz allgemein hier Fett weg, sondern vor allem Männer im Kunstbetrieb. Herzlich willkommen, Isabel.
Hallo, Isabel.
Dankeschön für die Einladung. Was für eine geile Anmoderation. Vielen Dank.
Du, da hat ein 14-köpfiges Autorenteam viele Wochen dran
gearbeitet.
Genau. Und jetzt kommt erstmal eine geile erste Frage. Achtung, schnall dich an. Dein Genre nennst du feministischer Kicherkrimi. Also was bitte ist ein feministischer Kicherkrimi?
Irre, oder?
Ja, Wahnsinn.
Menschen lieben ja Schubladen. Und tatsächlich stammt diese Bezeichnung feministischer Kicherkrimi gar nicht von mir, sondern ist viele, viele Jahre alt und stammt von einem Journalisten, mit dem ich mich unterhalten habe und der mir gesagt hat, du schreibst ja irgendwie feministische Kicherkrimis. Welchen Mann hätte er wahrscheinlich gesagt, du schreibst ja Gesellschaftssatiren, ne? Oder irgendwie sowas Ernstzunehmendes. Jetzt bin ich eine Autorin, dann hieß es halt feministischer Kicherkrimi und ich fand das so gut. Und eigentlich so auf den Punkt, da habe ich gedacht, gut, dann eröffne ich jetzt diese Schublade und bin ab sofort die Erfinderin des feministischen Kicherkrimis.
Das hast du natürlich gut gemacht. Angriff ist die beste Verteidigung. Trotzdem wäre ich Marcel Reich-Ranitzky nicht, dass ich das gern wäre, würde ich sagen, das ist absurd. Es ist kein feministischer Kicherkrimi, denn ich habe so laut gelacht bei der Lektüre des Buches. Es ist mindestens ein feministischer Schenkelklopfkrimi.
Oh, wie schön. Klasse. Ja, es ist mehreres. Ne? Also ich bin mehreres. Ich sage auch immer, ich bin nicht eine Schublade, ich bin ein ganzer Apothekerschrank. Meine Krimis sind unterhaltsam, das ist mir sehr wichtig. Meine Leserinnen und Leser sollen lachen, sollen kichern, sollen möglichst auch mal laut lachen. Trotzdem schreibe ich über sehr ernste Themen. Das Thema von Kalte Sophie ist Hate Speech, ist Frauenhass. Wir haben gerade in den Nachrichten ja gehört, das ist hochaktuell. Jeder dritte junge Mann sagt, Gewalt gegen Frauen ist völlig in Ordnung. Ich nehme mir aktuelle gesellschaftspolitische Themen und baue darum unterhaltsame Romane, wo meine Leserinnen und Leser am Ende das Buch schließen und klüger sind. Und ja, auch erheitert.
Ist okay. Dann sag uns jetzt mal ein bisschen was zu dem aktuellen Fall von Lynn Kegel.
Im aktuellen Fall haben wir erleben wir einen Shitstorm. Meine Hauptfigur Lynn Kegel ist Autorin, durchaus prominent, ist bei einer Talkshow und kriegt nach einer Talkshow, wo sie ein T-Shirt trägt, wo Woman draufsteht, ein riesen Shitstorm. Die Boulevardpresse wirft sich auf sie drauf und sie tut gut dran, sich für einige Zeit zurückzuziehen und das macht sie, indem sie nach Osnabrück fährt. In Osnabrück
Also an der Stelle, die Frage kommt eigentlich erst hier später in meinem Manuskript, aber
toll. Also Isabel, da müssen wir nochmal ganz von vorne anfangen.
Nee, entschuldige bitte, aber warum Osnabrück? Ich glaube, das fragen sich doch jetzt alle, oder?
Wenn du einen Shitstorm erlebst, wo möchtest du dich am liebsten verstecken?
Na, nicht also in Osnabrück.
Osnabrück ist total hübsch. Also ich rate dir dringend, nach Osnabrück zu gehen. Du, völlig willkürlich. Jeder meiner Romane spielt an einem anderen Ort. Da gehe ich voll nach dem Lustprinzip. Der letzte, Schwarze Petra, war in Wien. Davor im Spreewald. Einmal in Köln, einmal an der Atlantikküste. Also völlig willkürlich. Ich hatte Bock auf Osnabrück. Tatsächlich. So, worum geht es nun tatsächlich? Es geht um ein verschwundenes Gemälde, denn in Osnabrück geht Lynn zu einer Galerieeröffnung einer Verwandten ihres Co-Parts, ne? Also Krimis arbeiten ja sehr stark und so auch ich mit einem Duo. Galerieeröffnung, ein Bild wird gezeigt, ein Porträt einer Frau. Dieses Porträt war 200 Jahre lang verschollen. Wird hier das erste Mal gezeigt. Die Leute sind völlig perplex, denn das Bild zeigt das Porträt einer unfassbar hässlichen Frau. Großer Blackout, alles ist schwarz, das Licht geht wieder an und das Bild ist weg.
Und jetzt wollen wir nicht zu viel sagen, wo das Bild ist, weil das erfährt man, wenn man den Roman liest. Aber ich würde es jetzt mal... Ich würde es mal salopp so sagen, das geht um einen Shitstorm, das ist natürlich nur der Aufhänger. Ich würde sagen, es geht eigentlich um einen misogynen Maler, sein misogynes Werk und den misogynen Kunstbetrieb. Ich weiß, der Maler ist ausgedacht. Wie ausgedacht ist denn der Rest?
Naja, also das Thema ist sehr real. Hate Speech ist ein Problem und zwar nicht nur heute, sondern, das zeige ich, eben auch vor 200 Jahren. Die Welt, die ich entwickle, die ist natürlich ausgedacht. Die Figuren, die ich entwerfe, die Ambivalenzen, die diese Figuren haben, ne, woraus ja auch dann die Komik entsteht, das ist alles Produkt meiner Fantasie und die nimmt tatsächlich kein Ende.
Isabel Rona ist bei uns und wir sprechen über den neuesten Fall ihrer Krimi-Heldin Lynn Kegel. Kalte Sophie heißt das Buch. Ich habe gerade schon gesagt, ich habe sehr viel gelacht. Isabel hat gesagt, es geht dabei um ernste Themen. Das finde ich eigentlich sogar das Schöne, dass es was gibt, wo man hinterher was lernt, verstanden hat, sich vielleicht auch von der Seele gelesen hat, du sicherlich geschrieben und man eben trotzdem sich dabei amüsieren konnte. Ich habe gerade gesagt, es geht um die auch die Misogynie des Kunstbetriebs. Es geht unter anderem um eine Kunstexpertin und Wissenschaftlerin, die keine Professur bekommt, weil sie eine Frau ist und weil sie unbequem ist. Das ist, glaube ich, leider was, was wir alle kennen, wenn wir in akademischen Kreisen ein bisschen wach unterwegs sind oder waren in den letzten 20, 30 Jahren. Trotzdem hast du dich mit den schlimmen Seiten jetzt speziell auch des Kunstbetriebes, bildende Kunst, Kunstkritik, Wissenschaft näher beschäftigen müssen? Oder ist das was, wo du sagst, nee, diese Old Boys Clubs, die sind eigentlich überall gleich. Die kann ich einfach auf die Malerei übertragen.
Sowohl als auch. Also die Old Boys Clubs kommen tatsächlich überall vor. In meinem letzten Roman ging es zum Beispiel um solche Strukturen am Theater. Im Roman davor habe ich Frauen im Literaturbetrieb als Thema gesetzt. Und trotzdem ist es natürlich spannend, sich auch in ein Thema wie die Kunstwelt einzuarbeiten und sich die Frage zu stellen, wenn wir beispielsweise Maler und ihre Werke kennen und über die lesen, woher kommt eigentlich dieses Wissen und wie sehr ist dieses Wissen potenziell auch geprägt von den sehr persönlichen Vorlieben der Forscher, männlich, die innen, sich um ja. die eben auch gekümmert haben. Das ist das Thema.
Also in deinem aktuellen Buch wird mit der Kunst abgerechnet, hast du gerade schon gesagt. Gibt es denn in deinen Büchern eigentlich auch so echte Menschen, mit denen du abrechnest, die dann als unangenehme Figuren auftauchen, auch wenn sie dann vielleicht anders heißen?
Ich liebe alle meine Figuren. Das muss ich ja mal ganz deutlich sagen.
Ach, das kann doch gar nicht sein.
Ich nehme auch alle meine Figuren sehr ernst. Also das ist lustig. Ich habe vor vielen Jahren über fiktive Biografie promoviert. Ne? Also was passiert eigentlich mit Autorinnen, wenn sie Biografien schreiben? Was hat das für Einflüsse, wie sie selber wahrgenommen werden? Das war der Hintergrund. Und dann ist es mir auch passiert, dass als so das erste Buch rauskam, Leute auf mich zugekommen sind, gerne die Presse, die gesagt haben, ja, du bist doch die Hauptfigur. Ich habe immer gesagt, nein, ich bin genauso das senegalesische Männermodel. Alle diese Figuren stammen aus meiner Fantasie. Alle diese Figuren haben Ambivalenzen. Alle diese Figuren haben Abgründe. Und mir macht es Freude, diese rauszuarbeiten. Aber tatsächlich, indem ich diese Figuren gnadenlos ernst nehme.
Und trotzdem, wir fragen dann nicht, wer es ist, aber gibt es Menschen, die sich wiedererkennen könnten,
dauernd,
dürften? Oder nicht welche, die es tun, sondern wo du sagst, ja, das eigentlich ist der wirklich die Vorlage für XYZ?
Nein, das gibt's nicht. Das gibt's nicht, aber ganz, ganz viele Menschen denken das. Ich habe einen engen Freund, der bei jedem Roman anruft und sagt, oh, diesmal bin ich der und der. Und es ist einfach völlig, also ich sage immer, ja, natürlich.
Klar,
ne?
Du bist überall dabei.
Ich denke immer nur an dich.
Hat denn auch die Schuldigen fliehen, wenn niemand sie verfolgt, heißt es, glaube ich. Ne?
hat denn auch die Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel bei dir schon angerufen und sich geoutet, dass sie sich im Buch wiedererkannt hat? Weil da gibt es ja, naja, mehr oder weniger eine Doppelgängerin im Buch.
Ob sich Angela Merkel bei mir gemeldet hat, darüber darf ich nicht sagen.
Schön groß an dieser Stelle, Angela.
Aber tatsächlich gibt es eine Doppelgängerin. Also meine Galeristin Burgel Krull sieht aus wie Angela Merkel und leidet sehr darunter und verdrängt das. Also die ist auch Burgel Krull seit 100 Jahren SPD-Mitglied und findet es natürlich irritierend, jetzt dauernd als Bundeskanzlerin und dann später als Ex-Bundeskanzlerin angesprochen zu werden und redet sich ein, die Leute denken, sie wäre Judi Dench. Das ist auch so eine Strategie, ne, der Verdrängung. Manchmal hilft's.
Aber hast du persönlich ein Verhältnis zur Ex-Bundeskanzlerin, außer dass du natürlich lange von ihr regiert wurdest?
Auch dazu darf ich nichts sagen.
Verstehe.
Kalte Sophie ist der neueste feministische Kicher-Krimi von Isabel Rona, erschienen im Ulrike Helmer Verlag. Wir wollen jetzt keine Werbung machen, aber das Ding kostet lächerliche 14 Euro. Also ich meine, das gibt's auch noch als E-Book, wenn man jetzt Bäume retten
will. Und sie werden sich wiedererkennen, wenn sie wollen zumindest.
Ja, sie können dann auch bei Isabel anrufen. Sie wird nicht darüber reden im Radio. Vielen Dank, dass du bei uns warst, Isabel.
Ich danke euch.
Dankeschön.
Nachrichten. Es ist 11.35 Uhr und traditionell Zeit hierfür.
Radio 1. Die siebte Frage.
Zum Thema Fall spielen wir mit Ihnen. Und wenn Sie mitspielen und gewinnen, dann gehen Sie zu Markus Herbicht zum 10. Kreuzberger Tomatenfest ins Schmelzwerk in den Sarotti-Höfen in Kreuzberg. Am 14., 15. oder 16. Juli ist das. Und da kriegen Sie es richtig lecker für zwei Personen. Drei Gerichte, zwei Weine und noch eine Flasche Wasser dazu. Und bei den Gerichten ist mit dabei zum Beispiel knuspriger Bauch vom Bio-Duroc-Schwein, Ratatouille mit Cœur de Bœuf-Tomaten oder Knusperrolle vom Saibling und Müritzbarsch, Flaschentomaten, Zitronensalsa. Ja, also der Trick ist, es ist alles mit Tomate. Es sind unfassbar viele geile Sorten Tomate da mit drinne mit bei. Und wenn Sie jetzt anrufen, 0331 70 99 111, naja, dann können Sie da umsonst schlemmen.
Halt dich an den Tomaten fest.
Danke, Rio. Ja, es ist 11.39 Uhr und Zeit hierfür.
Radio 1, die siebte Frage.
Und die spielen wir mit dem Norman. Hallo, Norman.
Hallo, schönen guten Morgen.
Und mit dem Gerald. Hallo, Gerald.
Hey, guten Morgen.
Norman, hast du schon mal so einen richtig harten Fall gelöst? Der Fall der verschwundenen Socke oder des verschwundenen Kugelschreibers oder vielleicht was noch Spektakuläreres?
Ich komme nie drauf. Bei mir fehlt immer irgendwas. Entweder ein Schlüpper oder ein Socken. Ich vermute, die Waschmaschine frisst's.
Das glaube ich auch. Und was machst du? Schlüpper nachkaufen oder ohne gehen?
Also im Sommer auch schon mal ohne. Ansonsten die Socken trage ich auch schon mal gemischt.
Gut, also wenn du im Sommer ohne gehst, musst du nur hoffen, dass die Hose da drüber noch da ist. Gerald, wie ist es mit dir? Löst du denn so manchen Fall?
Ja, verlorene oder verschlammte Schlüssel schon gerne mal.
Okay.
Einfach innehalten, nachdenken und nicht alles umkrempeln und dann.
Was immer hilft, ist so in Gedanken zurückzugehen an dem Moment, wo man das jeweilige Teil zum letzten Mal hatte, was natürlich schwierig ist, bei ich hatte die Socke an und dann war Wäsche. Aber beim Schlüssel ist es natürlich einfacher. Naja, nicht ganz so einfach sind die Regeln dieses Spiels, aber ihr werdet es schon verstehen. Also Gerald wird gleich entscheiden, wer von euch beiden anfängt. Der kriegt dann die erste Frage, muss ihn mit Ja oder Nein beantworten. Tut er das richtig, ist er weiter dran. Wenn nicht, ist erstmal der andere dran. Häufig geht es eine Weile hin und her bis zur alles entscheidenden siebten Frage. Und wenn der dran ist, die richtig beantwortet, gewinnt er. Und wenn nicht, dann geht der andere zum Tomatenfest, zum 10. Kreuzberg Tomatenfest ins Schmelzwerk. Also Gerald, wer soll anfangen? Norman oder du?
Ja, Norman darf anfangen.
Okay, Norman, los geht's.
So, lieber Norman, von der Kultkrimiserie Ein Fall für zwei gab es lediglich 40 Episoden, ja oder nein?
Nein.
Völlig richtig, es gab über 300, das ist mehr als 40. Wissen selbst wir, die wir in Mathe geschlafen haben. Du bist weiter dran.
Zwei.
Gerald war dran, richtig?
Norman ist dran.
Norman ist dran. Okay, sorry, ich wusste, wer Nummer 1 sein durfte. Es tut mir leid, es ist zu warm heute. Norman, der Fallbeileffekt ist ein Begriff, der unter anderem bei politischen Wahlen relevant wird. Ja oder nein? Fallbeileffekt.
Fallbeileffekt? Nein,
sagst du. Das ist schade, weil ja wäre richtig gewesen. Vom Fallbeileffekt Betroffene verlieren dabei die Chance auf die Berücksichtigung als Mandatsträger nach einer Wahl, wenn die Festsetzung eines arithmetischen Werts dazu führt, dass sich eine Situation bei Überschreiten oder Unterschreiten dieses Wertes schlagartig ändert. Das ist etwas, was ich aus dem Kopf zitiert habe und nicht etwa abgelesen.
Ich war kurz eingelegt.
Ja, jetzt fällt mir wieder ein. Stimmt.
Gerald ist dran.
Ah.
Drei.
Gerald, die Unterfamilie der Fallkäfer umfasst mehr als 5300 Arten, ja oder nein?
Ich sag ja.
Ich sag ja. Das ist aber Gerald gerade nochmal gut gegangen. Ja, ist nämlich richtig und du bist weiter dran.
Vier.
Gerald, auf dem Album Überfall der Band Massive Töne aus dem Jahr 1999 befand sich unter anderem der Song Cruisen, ja oder nein?
Nein.
Ach ja, wo befand sich denn dann der Song Cruisen drauf?
Wir sind die coolsten, wenn wir cruisen.
Wahrscheinlich auf einem anderen Album.
Wahrscheinlich auf einem anderen.
Und da denkst du löst keinen Fall, oder?
Das zeugt von Fach- und Sachkenntnis. Es ist richtig und das wahrscheinlich andere Album heißt MT3. Gerald, du bist weiter dran. Diego Armando Maradona gilt als Erfinder des Fallrückziehers im Fußball. Ja oder nein, Gerald?
Ist die Hand, nein.
Also nein, weil er das eine Mal gesagt hat, kann er nicht das andere erfunden haben.
Richtig.
Das ist ebenso bekloppt die Argumentation wie richtig in der Antwort. Nein, ist richtig. Es gibt verschiedene Spieler, denen man zu Anfang des 20. Jahrhunderts diese Erfindung zugeschrieben hat. Maradona gehört aber nicht dazu, aber wartet noch ein paar Jahre, dann gehört er bestimmt auch da dazu. Gerald ist dran.
Sechs.
Gerald, eine sogenannte Rückfallweiche kehrt nach dem Auffahren selbsttätig in ihre ursprüngliche Stellung zurück. Ja oder nein?
Ich würde sagen, ja.
Ja, würdest du sagen. Und deswegen kriegst du auch
die siebte Frage.
Gerald, als Fall wird auf Segelschiffen ein bestimmtes Stück Tauwerk bezeichnet. Ja oder nein?
Das ist klar, ja. Ich habe den Skipperschein.
Ah, Wissen hilft! Das kann doch nicht wahr sein!
Wissen ist doch verboten bei dem Spiel.
Skandal! Wir können dir nur eins sagen, Gerald.
Wir haben den ganzen gewonnen.
Du bist wirklich ein klasse Typ.
Das hast du wirklich richtig gut gemacht.
Norman, deine Antworten waren ja auch alle richtig, nur nicht passend zu unserer Frage. Insofern
alles gut, alles gut. Gerald, herzlichen Glückwunsch und viel Spaß beim Schlemm. Ne?
Ja, genau, das wollte ich nämlich auch nochmal sagen. Und wenn Sie da draußen mal nachgucken wollen, worum es denn geht beim 10. Kreuzberger Tomatenfest im Schmelzwerk, einfach mal schmelzwerk-berlin.de eingegeben und aufs entsprechende Eikönchen geklickt. Und dann sehen Sie nämlich auch gleich, was es da alles Leckeres zu maupeln gibt. Alles rund um die Tomate. Ist ja schon Traditionsfest sozusagen, dieses Jahr am 14.5. 15. und 16. Juli. Und da gibt es dann leckere Sachen mit Gambas, mit Schinken, Bruschetta, ganz viel Verschiedenes und immer alles mit Tomate. Natürlich auch viele vegetarische Sachen dabei. Mehr als 40 Sorten Tomaten. Dazu gibt es dann auch immer noch leckere Weine. Das Ganze Freitag von 17 bis 22 und dann Samstag von 12 bis 22 und Sonntag von 12 bis 16 Uhr. Einfach mal im Netz nachgucken. Tja, und du kannst einfach hingehen mit einer Begleitperson deiner Wahl. Bleib dran. Ich brauche gleich noch deine Mailadresse. Dann können die sich mit einem Gutschein an dich wenden, Gerald. Euch beiden noch einen schönen Sonntag und danke fürs Mitmachen.
Na klar. Euch auch einen schönen Tag.
Danke, ciao.
Ciao.
Das gibt's übrigens beim Schmelzwerk nicht. Crab Bucket, also Krabbeneimer, da gibt's andere Sachen.
Goethe ist tot. Schiller geht es sehr, sehr schlecht. Aber Devantier dichtet jede Woche ein Gedicht zum Thema. Exklusiv für 2 auf 1.
Und das Werk in dieser Woche trägt den Titel So ein Fall.
Ich bin der Beste, Größte, Schönste. Ich flieg herum mit Überschall. Kritik, das ist Verletzung. Ich bin der Heißeste mit Abstand. Ich bin wahrscheinlich so ein Fall von Selbstüberschätzung.
Dieses und viele weitere Werke können Sie nachlesen unter devontier.blogspot.com oder auf unserer Facebook-Seite facebook.com/2auf1.